Deutschlandfunk. Lesezeit.
Am Mikrofon Jan Drees. Ich begrüße Sie zur Lesezeit mit einem weiblichen Gast, mit einer Lyrikerin, die exklusiv für den Deutschlandfunk einen bislang unveröffentlichten Reigen zusammengestellt hat. Zugeschaltet aus Duisburg ins Studio Köln ist Lütfiye Güzel. Ich grüße Sie.
Hallo Jan Drees.
Frau Güzel, Sie wurden 1972 in Duisburg geboren und in eben dieser Stadt leben Sie auch noch heute. Im Jahr 2017 wurden Sie mit dem Literaturpreis Ruhr ausgezeichnet. Sie sind also verbunden mit diesem ganzen Kulturraum, auch mit dieser ganz speziellen Topografie, die ja in den vergangenen Jahrzehnten eine enorme Wandlung, eine Transformation durchgemacht hat. In welcher Weise ist das Ruhrgebiet, insbesondere natürlich Duisburg, wichtig für die Literatur, die Sie schreiben?
Ich glaube, dass die Grundstimmung in meinen Gedichten teilweise von der Duisburger Tristesse bestimmt ist. Aber ich will mich echt davon lösen, weil ich will gar nicht genau wissen, woher die Verse kommen oder verortet sind. Das grenzt mich unnötig ein. Vielleicht sollte ich das so machen, dass ich eher die Stadt präge, anstatt umgekehrt. Vielleicht ist das eine gute Methode.
Wie prägen Sie denn die Stadt?
Ja, das ist jetzt das Ziel. Darüber muss ich mir noch Gedanken machen. Aber ich mache wie alles intuitiv.
Ihre ersten beiden Bücher erschienen 2012 im Duisburger Kleinverlag Dialog Edition. Doch schon bald entschieden Sie sich, das Heft selbst in die Hand zu nehmen oder besser die Hefte, denn Sie veröffentlichen selbst. Sie sind der Verlag, dem Sie den Titel Go Güzel Publishing gegeben haben. Und es sind überwiegend Hefte mit Klammern, getackert, ohne ISBN-Nummer. Man muss ein wenig suchen, über Ihren Tumblr-Account gehen, Sie anschreiben, um Ihre Texte zu kaufen. Und Sie machen das, obwohl Sie schon Angebote von arrivierten Verlagen bekommen haben. Was reizt Sie denn an dieser ungewöhnlichen Art der Veröffentlichungspraxis?
Also die meisten meiner Bücher sind Taschenbücher. Aber ich mache auch Chapbooks, also ich nenne sie Cheapbooks, weil das eine sehr unkomplizierte, schnelle Art ist, diese getackerten Hefte rauszuhauen. Ich weiß nicht, was ein arrivierter Verlag ist. Und das Selbstverlegen ist für mich auch keine ungewöhnliche Veröffentlichungspraxis. Das ist für mich auch total natürlich. Es gibt für mich gar keinen anderen Weg. Mit Verlagen habe ich es nicht so. Ich habe ja damit angefangen, 3 Bücher habe ich rausgebracht bei eben Dialogedition. Und dann habe ich gedacht, größtmögliche Freiheit, ich mache das jetzt alles selbst.
Sie haben nun exklusiv für den Deutschlandfunk einen Reigen unterschiedlicher Texte zusammengestellt. Existenziell geladen heißt der Zyklus, den Sie gleich in Uraufführung lesen werden. Dort steht, ich zitiere, Individualität ohne Geheimnis, sich einbauen in die eigene Geschichte. Wie bauen Sie denn Ihre Individualität in Ihre Literatur ein? Wir haben es hier ja mit einem spezifischen Verfahren zu tun, das mit dem Modewort Autofiktion wahrscheinlich eher unscharf begriffen werden kann.
Ich habe echt Probleme mit so Fragen, weil ehrlich gesagt, ich denke über solche Dinge gar nicht nach. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich weiß gar nicht, wie das ohne Individualität gehen soll. Für mich ist das Leben schreiben und Schreiben leben. Das ist so eine Suppe. Ich kann das gar nicht trennen. Und ich musste gerade echt überlegen, ob das mein Zitat ist, weil ich in letzter Zeit so viel schreibe. Ich nenne mich ja auch selbst immer so die Gedichtfabrik. Aber das ist mein Zitat.
Wir haben noch ein anderes Zitat. Ich spiele das nicht, ich lebe das, haben Sie im Vorgespräch zu dieser Lesezeitsendung gesagt. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie das Leben Ihre Literatur beeinflusst, wie aber beeinflusst in der Gegenbewegung die Literatur Ihr Leben? Also wie viel existenziell geladenen Raum nimmt die Literatur in Ihrem Leben ein?
Das ist eins. Das ist echt eins. Ich kann das nicht trennen. Für mich gibt es auch keinen Feierabend in dem Sinne. Also ich denke und atme alles, auch wenn es jetzt sehr pathetisch klingt, alles in Poetry. Ich sehe alles immer im Kontext zu irgendeinem Gedicht, was irgendwann entsteht. So gehe ich durch die Welt.
Und dazu gehört ja auch, dass Sie keinen klassischen Brotberuf ausüben, um Ihre Literatur zu finanzieren. Sie arbeiten grundsätzlich mit Texten, mit der Literatur. Was haben Sie in den vergangenen Monaten neben dem eigenen Schreiben getan?
Ich mache dann einfach nichts, aber das sehr bewusst. Weil ich habe auch mal gelesen, Kreativität kommt aus der Stille. Und ich glaube, da ist was dran.
Und wir hören nun Ihre Lesung, ja geradezu eine Performance von existenziell geladen. Sie werden Texte lesen, ein bisschen was auch zu diesen Texten erzählen. Das Mikrofon gehört Ihnen, Lütfiye Güzel. Bitte sehr.
Vielen Dank. existenziell geladen. Das Existenzielle am Rand der Liebe und über der totalen Niederlage ein paar Schüsse. Boykott in den eigenen Reihen, die Sonnenstunden mit Untergängen, die einzelhalten Schultern mit Verrenkungen. Im Regenwasser irgendetwas hochkrempeln. Die Verschiebungen schwach, stecken fest in Seitentaschen. Alles Zugreifen ist hauptsächlich ein Abwickeln mit Gewalt. In jedem Winkel eine Traurigkeit in Folge, eine Verzweiflung und das Ganze ohne zu teilen. Etwas zu durchbrechen, auf der anderen Straßenseite sich überfahren. Hände graben eine Klasse. Schlaflosigkeit ausleuchten, den Tod ablenken, überlebende Grundgefühle brechen, Irrsinn der Entfaltung, ein offenes Fenster widerwillig schließen und koexistieren auf der Fensterbank, Verlassenheiten hinterlassen, Probe liegen, sich die Stirn bieten ohne Unterwerfung, umschlagen, sich zuknöpfen, nicht mitmachen. Ein Versuch, Individualität ohne Geheimnis, sich einbauen in die eigene Geschichte, ununterbrochen Finsternis, ein ausgedehntes Verneinen und dazu ein feuchtes Handtuch auf dem anderen, außerstande zu überlegen, das Herz ausgereizt. Ich durchgestrichen, ein abwärts überschritten, ein geschwärztes Material, eine Nachgiebigkeit am Band. Ich durchgestrichen, eine Unsicherheit schlüssig, eine Hohlheit im Sekundentakt, ein Aufwärts unterschritten, eine Unverträglichkeit in Schüsseln. Ich durchgestrichen, eine Verfügbarkeit ausgesetzt, eine Vermeidung Endgültigkeit, ein Unglück in Mehrzahl. Ich durchgestrichen, eine gründliche Vergeblichkeit, ein Umkreis ohne Annäherung, eine Ermüdung mit Schwung. Ich durchgestrichen, eine Seltenheit im Aus, ein Ausflug ausgeschnitten, ein Körper angelehnt. Ich durchgestrichen. Ein Beleuchten, sich festhalten an Tischbeinen oder auf der Bettkante sitzen, ein Fliehen auf Wasseroberflächen oder in Kofferräumen, angehörig sein hinter Glastüren, sich umrunden, keine Berge, nur Begriffe, sich drücken, ohne Fäden zu ziehen, kein Funktionieren ohne Maschine, mit Tränen außerdem. Mit einer aufgeplatzten Vergangenheit sich drehen bis zur Besinnungslosigkeit, die Unbeweglichkeiten an dieser Stelle sich verweichlicht zusammenhalten, eine Geburtsstunde aus Versehen, ein Absturz an anderer Stelle. Kühl die Belastung auf den Nacken losgelassen, die Erschöpfung eine Größe. Von Tonfällen eingeschüchtert, mit Papier und Stift dagegen gehalten, einfach dastehen mit dem abgebissenen Fernweh, Pause machen. Keine Spanne der Aufmerksamkeit mehr, weggewischt werden mit den Auffälligkeiten oder sich einlagern mit den ungesunden Tiefen, angespuckt ohne Verstand auf dem glatten Eis und einbrechen als gebrochene Figur. Diese Türgriffe, ein Stolpern, ein Fallen, ein Leben. Gestörtheit im Aufbau, ein Zittern. Wieder ein Tag ohne Sprung, eine Feigheit auf freiem Fuß, Abkürzung mit einer eigenen Umgangsform, eine Stadtrundfahrt mit Unstimmigkeiten verbinden und überwinden mit einem Quietschen. Die Naht aufreißen oder schweigen, ein zähes Ziehen dieses Rückstände aufholen, genug für einen 8-Stunden-Tag. Dort draußen verwelken, mit einem Geduldsfaden in der Einfahrt. Schrägstrich. Ein Befinden innerhalb einer Nichtverwandlung, ein Scheitern im Gegenlicht, bedrückt in angestrichenen Räumen, nicht rechtzeitig abgebogen, sich umreißen ohne Anwesenheit, jedes Vorhaben ausgeschlagen, sich mit der Verwirrung hinzustellen, auszuweisen, jeder Ausbruch ein Kreislauf, ein so nicht frei sein, ein Einschlagen, ein Dabeisein ohne Zündung, sich abwerfen im Augenwinkel, eine aufgeweckte Unzulänglichkeit, ein sich fertig machen Wahrscheinlichkeit, ein Erstarren vor Kummer. Das Innerste sorgfältig verderben, ein Abtauchen in das Aufschrecken, Ruhebedürfnis auf den Knien, eine Eigenart auf Zehenspitzen, sich so verlaufen. Als zweiten Text lese ich etwas, als kleine Überraschung, kein Kontexten, ein sogenanntes Langgedicht. Ungelöst gierig geatmet, die Waffen still. Intensität als Selbstverteidigung zwischen Alltags- und Gebrauchsgegenständen. Das Überspielen von Schwäche, ein Streben nach Konflikt. Die Wahrnehmung einer Atmosphäre auf Distanz. Unruhen zum Einschläfern. Auf dem gesperrten Gelände, das alles schlägt zu im übertragenen Sinne. Auch nur ein Gefühl mit gescheitelten Haaren. Haut verdecken, das Herz nackt. Vor der Haustür eine Weltordnung von Erwachsenen. Scherben, 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 einen Apfel zerlegen, zweifeln, ein Porträt an der Wand ohne Schuld. Die Schultern hängen lassen, die Existenz reparieren. Auf Zebrastreifen treten mit Angst. Die Bilder mit Ausreißversuch im kenternden Ruderboot. Eine Rettungsaktion und kein Entrinnen. Wolkenkratzer auflösen, halbgebildet Scheine verbrennen. Mit Snacks in den Taschen auf Station intensiv. Immer Alarm und Abflussrohre. Dazwischen tanzen. Ein Nein angezündet, sich verstecken in reiner Form. Auch das Leben anderer so satt. Am Ende vergeben, dem Sein verzeihen. Das Verschärfen eine totale. Temperaturen dem Zufall überlassen. Ausbeutung und Symbole. Decke, Problem, Treppenhauslicht. Horizont, Jahrzehnte in Verzweiflung. Teil einer Normalität. Rausgeschmissene Situationen, langfristig nur zusehen. Kein Fortsetzen. Irgendetwas in Kartons, Anfängergefühle. Begegnungen reproduzieren. Produzieren, produzieren. Produzieren, nur Spiegelbilder wechseln. Nachweise, ein Ding spielen, ein Ding verkraften, der Schlusspunkt dagegen eine Kleinigkeit. Aktualität wie Abfall hinnehmen, in einer Tonne voller Nerven, alle weinen. Müdigkeit, eine Auslieferung. Der Klang, schlafen da, wo Denken nicht mehr passiert. Andere Köpfe hinhalten, sich dem Tod nicht stellen. Darauf angesprochen, springen über die Belastungsgrenze, fahren Erinnerungen Straßenbahn. Die Hohlräume sind bewohnbar, die nächsten Tage athletisch wegschubsen, der Freiheitsdrang noch roh, mühevoll vervielfacht, unbeirrt und lebendig verleugnet. Sich gleichmäßig verriegeln und die Schlussakkorde abwarten, beinahe durchgehend gestern, die eigenen Gesichter übernehmen, das Nichts vorhersehbar. Zusammengeklappt, auf Stuhlreihen, auch dann noch atmen. Und zum Schluss, Superdepression, die Tauben sind einsam. Ich beobachte 5 Tauben auf dem Spielplatz. Sie machen sich über eine Pizzaschachtel her. Da ist noch Käse dran. Die Tauben haben mich im Blick. Sie trauen mir keinen Zentimeter. Ich will sie nicht stören und drehe mich weg. Stehe jetzt mit dem Rücken zu ihnen und schaue auf ein Eichhörnchen auf dem Autodach. Ich traue Eichhörnchen nicht. Sie sind irgendwie unloyal. Eine Drehung weiter. Ein Mann liegt im Sandkasten und schläft. Bewegt 3 Finger, hört auf. Bewegt den Daumen, hört auf. Ich drehe mich wieder, die Tauben sind weg. Das Eichhörnchen auch. Nur der Mann liegt noch da. Zitiere mich selbst, weil es sonst niemand tut. Das ist politisch. Einsamkeit. Die langweilt. Fado und der Regen. Einmal war ich in Lissabon. Dieses Ich hat mit mir nicht mehr viel zu tun. Hätte ich damals gewusst, wie ich werde, ich hätte mich besser behandelt. Meine Mutter hat über Menschen, die in ihren Augen nichts mehr auf die Reihe bekommen, gesagt, sie bröckeln. Und ich glaube, ich bin jetzt so ein Mensch. Zitiere mich selbst, weil es sonst niemand tut. Das Schiff steuern. Durch den Tod der Mutter. Eine Oma im Dorf fragt, wieso stirbt kein guter Mensch? Dann könnte ich so richtig schön weinen. Ich glaube, sie ist 102. Jeden Morgen läuft sie einen kleinen Berg hoch und wieder runter. Vor ihrem Haus ist der Friedhof. Hinter den Gitterstäben liegt ihr Mann. Die Hunde und die Katzen tragen keine Namen. Das ist Hund 2, Katze 3, sagt sie. Sie war noch nie woanders. Leben und sterben ohne Umweg. Irgendwann kommen sie alle zurück, gibt sie mir noch mit auf den Weg bergab. Zitiere mich selbst, weil es sonst niemand tut. Zu Hause, das große Loch auf Zeit. Rage ohne Wiederkehr. Manchmal nicht wissen, wohin mit dem Zorn. Kartoffelschälen vollgepumpt mit Hass. Schuhe anziehen vollgepumpt mit Hass. Alter Hass, neuer Hass. Die Eilmeldung immer als schlechte News durch Magen und Darm. Eine Banane essen, aus dem Fenster schauen, sich von der Sonne nicht trösten lassen. Dann zu wissen, dass am Ende alles darauf hinausläuft, einen Anruf entgegenzunehmen und damit Teil einer bürgerlichen Beerdigungskette zu werden, so oder so. Zitiere mich selbst, weil es sonst niemand tut. Das Nervensystem blank in einem Bauklotz mit Hausnummer. Ein Schlüsselobjekt. Das ist kein schlechter Job. Ein stilles Putzen um die Computer herum, die Blumentöpfe, um den Kopierer auf dem Gang. Bohnen, saugen, die Finger durchknacken. Die Toiletten sind ein Problem, so insgesamt, wenn es nach Pisse riecht, dann kommen schon einige negative Gedanken zusammen. Und die sind so viel hartnäckiger als jeder andere Dreck. Zitiere mich selbst, weil es sonst niemand tut. Den Boden wischen mit den Verlusten. Dieses Viertel ist ein Zuhause. Die blauen Müllsäcke liegen am Straßenrand und gehen niemanden etwas an. Drumherum spielen die Kinder. Polizei, Polizei, Polizei. Zitiere mich selbst, weil es sonst niemand tut. Unter Dauerverdacht gelacht. Mit Gummizug. Es ist ganz einfach. Die Briefe nicht mehr öffnen, sie auf den Tisch legen und dann entspannt im Türrahmen stehen und sie aus der Ferne beobachten. Es ist nur Papier. Papier im Papier zum Quadrat. Im Quadrat, mit oder ohne Fenster, eine Briefmarke. Ich lege das Telefon lahm, auch ganz einfach. Es gibt keine Treffpunkte, keine Verteidigung der Freiheit, weder auf dieser noch auf der anderen Seite. Zitiere mich selbst, weil es sonst niemand tut, die Unschärfen annehmen wie Pakete. Die Frau sitzt auf der Matratze. Die Frau sitzt auf der Matratze draußen vor dem Kaufhaus und kämmt sich die Haare. Zwischendurch schlägt sie sich ins Gesicht und schimpft in die Luft. Neben ihr auf dem Karton liegt ein halbes Fladenbrot und auf dem Fladenbrot steht eine Krähe, komplett unbeeindruckt. Ich warte auf den Bus an der Haltestelle gegenüber und baue mir diese Geschichte zusammen. Zitiere mich selbst, weil es sonst niemand tut, fristlos verletzt zu einem Monatsende. Von hier aus betrachtet. Er kann sehr gut zeichnen, zeichnet viel Vergangenes. Die Vergangenheit kann ihm niemand mehr nehmen. Zitiere mich selbst, weil es sonst niemand tut, das Glück anfertigen und höher hängen. An sich vorbeisehen mit zwei Brillengläsern, das soll es gewesen sein. Ende. Also, ich habe nur geblufft, wie immer, es gibt noch eine Zugabe für alle Leute, die das mögen oder auch nicht. An 6 Tagen die Woche. Schwarz, wieder schwarz. Ganz schön viele schwarze Kleidungsstücke. Die Waschmaschine heißt hier Bertha. Den Trockner benutze ich so gut wie nie. Ich sitze vor der Maschine und tue nichts. Draußen regnet es. An Sonntagen ist der Waschsalon geschlossen. Ich glaube, die Anwohner haben Beschwerde eingelegt, weil einige Leute Wäsche waschen im Waschsalon. An Sonntagen geht nur Kaffee und Kuchentisch. Sonntag ist Ruhetag. Die Lokalzeitung zusammengeknüllt als Türstopper. Ich kann noch Matthiasfest entziffern. Das deprimiert mich auf eine seltsame Art. Der Rollkoffer liegt mit offenem Maul auf der Waschmaschine. Gleich werde ich ihn herunternehmen und die saubere Wäsche hineinlegen. Noch 7 Minuten, Schleudergang und so weiter. Ich laufe auf und ab, senn und gehen, senn und weggehen. Noch 1 Minute, Maschine öffnen, Wäsche rein, Koffer schließen und Ruhe. Zitiere mich selbst, weil es sonst niemand tut. Wenn es besonders weh tut, ist man allein mit sich und dem Wäscheständer, der überladen einknickt. Ich bin weder ein- noch ausgestiegen. Eine Kleinfamilie sitzt mir schräg gegenüber auf dem Vierersitz. Sie spielt ein Würfelspiel auf dem Klapptisch, ohne Unterlage. Die Leute zusammengepresst im Zugabteil Klasse 2, das Zugabteil Klasse 1 ist vollkommen leer. Die Gespräche drehen sich im Schnitt um Krankheitsfälle und Arbeitsverträge. In meinen Träumen bin ich on the road wie Kuryak, frei, mutig, schreibe schnelle, radikale Zeilen in mein Notizbuch und baue mir starke Lebensmodelle zusammen zu anderen Konditionen. In Wirklichkeit aber bin ich unterwegs in diesem Wohnzimmer auf Schienen, checke mein Ticket 100 Mal, esse mein Butterbrot, trinke meinen Tee und kame nach meiner Ersatzbrille. Zwischendrin sehe ich aus dem Fenster und weine ein wenig. Manchmal werden Träume einfach überholt, überrollt. Zitiere mich selbst, weil es sonst niemand tut. In der 2. Klasse fahren Menschen. In der 1. fahren Sitze. Knowing is bleeding. Das Älterwerden ist ein Spielverderber und ich glaube, ich habe 2-mal im Jahr Geburtstag. In den Spiegel zu sehen, wenn es unumgänglich ist. Ein Versuch, sich in guter Erinnerung zu behalten. Sich Stück für Stück in Richtung Bedeutungslosigkeit zu bewegen. Dort wartet keine späte Coolness auf mich, nur Resignation ohne große Hysterie. Die Welt gehört der Jugend, weil es ihr scheißegal ist. An guten Tagen dann so etwas wie Trotz, aber der Rücken streikt und der Widerstand bricht zwischen kaltem Schweiß und alten Fotos. Kleinlaut durch die Straßen zu schleichen, in der Hoffnung, die Wohnungstür ohne große Zwischenfälle zu erreichen. Überall Notarztwagen, Sirenen, Wärmflaschen. Dann übergehen zum Pfeifen mit Stolpern, von mir ablenken. So tun, als wären es die 80er. Die Gedanken unter Kontrolle, die Gefühle leise, so stark der Nacken, so stark. Zitiere mich selbst, weil es sonst niemand tut. War schon jung, jetzt hinlegen. Titel: Das Schlafen. Den Tag überstehe ich nur deshalb, weil der Schlaf zur Belohnung auf mich wartet. Zu liegen ist Rettung. Das Kippen kann nicht mehr kommen. Mein Kopf auf dem Kissen, die Decke auf meiner Müdigkeit, müde vor Müdigkeit. Dem und dem ausweichen, mit den gleichen Füßen, mit den gleichen Händen. Das und das abwehren. Meine Rückblicke sind so ermüdend wie meine Ausblicke. Das Aufrechtstehen langsam verlernen, in die Hocke gehen. Das Bett ist eine Traumverwirklichung. Ein Glücksfall ohne Mühe. Die Dunkelheit im Zimmer, fast zärtlich eine aufrichtige Umarmung. Zitiere mich selbst, weil es sonst niemand tut. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich bleibe im Bett. Ich lese noch eins. Eins von vielen. Lesen in der Ecke. Langfristig will ich nicht mehr auf der Bühne stehen oder sitzen oder frieren. Die Gedichte auswendig aufsagen, in die Gesichter sehen. Ratschläge von Leuten über mich ergehen lassen, wie ich lesen soll, in welchem Tempo, mit welcher Körperhaltung. Haben Sie schon einmal ein Mikrofon in der Hand gehabt und haben Sie schon einmal gelesen vor Publikum? Nein, aber. Das Mädchen, das in der Schule quer über die Tafel schreibt, aber. Dieses Aber gefällt mir. Zitiere mich selbst, weil es sonst niemand tut. Irgendetwas zusammenhalten mit Buchbinderleim. Standard und zurück. Ich mag Hotels nicht mehr. Die Kännchen, die Servietten. Die frisch geduschte Reisegruppe macht, was sie so macht. Rollkoffer rollen, einchecken, lachend in den Aufzug steigen. Ich nehme die Treppe und schließe Zimmer 23 auf. Als erstes ziehe ich die Vorhänge zu und setze mich irgendwo hin. Alles ist benutzt und alles ist unbenutzt. Ein kurzer Blick in den Wandspiegel, Reue, Dehnübungen, Liegestütze, nicht weiterdenken, nicht weiter. Zitiere mich selbst, weil es sonst niemand tut. Das hier ist ein surreales Milieu ohne Exit.
Ohne Exit hörten wir gerade und doch ist es vorbei. Wir kommen hinaus aus dieser schönen Lesung von Lütfiye Güzel mit exklusiv für den Deutschlandfunk geschriebenen Texten, darunter den Zyklus Existenziell geladen, alle erschienen bei Go Güzel Publishing, ihrem eigenen Verlag, den Sie erreichen, wenn Sie im Internet den Namen der Autorin eingeben und ihre E-Mail-Adresse finden. Es ist also, um zu den Büchern Lütfiye Güzel zu kommen, eine kleine Schnitzeljagd notwendig, bei denen ich Ihnen viel Freude wünsche. Mehr Literatur gibt es dann morgen wieder ab 16.10 Uhr im Büchermarkt. Doch zuvor hören Sie an diesem Abend nach den nun folgenden Nachrichten die Querköpfe. Am Mikrofon der Lesezeit verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.